Es ist 3.30 Uhr an diesem 11. März 2009 in Toronto. Draußen, vor dem Rogers Center Stadium, weht ein kühler Märzwind über die Straßen. Jene Art Wind, die Menschen schneller gehen und Krägen höher schlagen lässt. Doch drinnen, unter dem geschlossenen Dach des gewaltigen Stadions, ist davon nichts zu spüren. Auch wenn das Spiel nicht ausverkauft ist, hier pulsiert eine andere Welt, abgeschirmt von Wetter und Wirklichkeit. Hier herrscht heute Baseball. Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Baseballnationen USA und Venezuela im Turnierjahr 2009, aber das erste, das Geschichte schreiben soll. Nachdem die USA Venezuela drei Tage zuvor im WM-Eröffnungsspiel der Gruppe C noch deutlich mit 15-6 besiegt hatten, betreten beide Teams das Feld für das sogenannte Seeding Game mit völlig anderer Energie. Irgendwie liegt Besonderes in der Luft. Da ist auf der einen Seite die USA, der selbstverständliche Favorit, große Namen, große Erwartungen, große Vergangenheit. Auf dem Feld Spieler wie die Shortstop-Legende Derek Jeter von den New York Yankees, der amtierende MVP, oder Second Baseman Dustin Pedroia von den Boston Red Sox. Und dann ist da Venezuela. Stolz, talentiert und hungrig. Aber bis zu diesem Tag ohne Sieg gegen die Baseball-Supermacht USA. Für sie auf dem Feld unter anderem Miguel Cabrera, First Baseman von den Detroit Tigers, jung, aber bereits ein Superstar in der MLB. Und der bei den LA Angels spielende Rightfielder Bobby Abreu, einer der besten venezuelischen Spieler seiner Generation, in seinem Land eine Legende. Von Beginn an zeigt Venezuela einen völlig anderen Charakter als noch im ersten Duell. Kompakt, fokussiert, aggressiv. Schon früh gelingt es, der Offensive Venezuelas Druck auf den amerikanischen Pitcher aufzubauen. Die Schlagleute aus Südamerika finden Lücken, spielen geduldig und nutzen Fehler im US-Pitching konsequent aus. Die US-Pitcher müssen früh kämpfen. Und als Venezuela das erste Mal scored, brandet eine Welle lateinamerikanischer Jubelrufe der zahlreichen venezuelanischen Fans durch das Rund, die im geschlossenen Stadion doppelt laut wirkt. Ein Meer an Gelb, Blau und Rot, Anfeuerung, die gegen die Tribünenwände dröhnt und den amerikanischen Spielern zeigt, dass sie heute nicht im Zentrum der Welt stehen, sondern mittendrin in einer Geschichte, die gerade neu geschrieben wird. Dann das Inning, in dem die Balance endgültig verschoben wird. Venezuela trifft, die USA strauchelt und plötzlich leuchtet auf der Anzeigentafel ein Ergebnis, das niemand wirklich erwartet hatte. Venezuela 5, USA 3. Als der letzte Out gefangen ist, ist es, als ob sich ein jahrzehntelanger Knoten löst. Die Spieler Venezuelas werfen die Hände in die Luft, nicht als triumphierende Sieger, sondern als Männer, die wissen, dass sie gerade die Tür zu einer neuen Ära aufgestoßen haben. Sie haben nicht nur ein Spiel gewonnen, sie haben bewiesen, dass Respekt nicht geschenkt, sondern erkämpft wird. Die Amerikaner gehen vom Feld mit der schweren Bürde der Besiegten, aber auch mit dem Wissen, etwas Seltenes erlebt zu haben, den Moment, in dem ein vermeintlich kleiner Gegner endlich groß wird. An diesem Abend leuchten die Farben Gelb, Blau und Rot überall ein wenig heller, in Caracas, in Maracaibo, in Merida, in den Straßen, den Bars, den Wohnzimmern Venezuelas. Und alle spüren irgendwie, dass dieses Spiel mehr als Baseball war. Es war ein Versprechen, wir können die Größten schlagen. Der Sieg von 2009 wurde zur Legende. Nicht, weil er sportlich perfekt war, sondern weil er überhaupt passierte. Und weil jeder, der ihn erlebte, fühlte, wie sich etwas im Herzen dieser Nation veränderte. Auch wenn es nur ein Vorrundenspiel und beide bereits für die zweite Runde qualifiziert waren. Der vermeintliche Underdog Venezuela hatte zum ersten Mal den Riesen USA bezwungen. Und die Baseballwelt würde nie wieder die gleiche sein. Venezuela wurde schließlich Dritter der WM, die USA Vierter. Und Siege gegen die USA blieben für Venezuela in den Folgejahren eher die Ausnahme. Was aber blieb? War das Wissen, dass sie möglich sind. Auch genau 17 Jahre später, am 17.03.2026, um 20 Uhr im Lone Depot Park in Miami, war diese Gewissheit immer noch spürbar. Nur diesmal war die Bühne maximal groß. Denn es war nicht nur einfach das Finale der WM.
Und das hier ist nicht nur einfach das Format mit den wahrscheinlich schönsten Intros, sondern auch die 8. Episode unseres Podcastes The Grudge. Mein Name ist Nico Backspin.
Mein Name ist Hubertus von Lobenstein. Und heute erzählen wir euch die Geschichte eines Spiels, das reichlich ungeplant nicht nur sportlich ein ganzes Land euphorisierte, sondern dem berühmten Karma die große Chance bot, politische Willkür mit Baseballschlägern sportlich zu beantworten. Die Geschichte eines Spiels, das als Endspiel einer WM für seine Protagonisten eigentlich nicht größer hätte sein können und doch plötzlich abseits des Sports so viel größer wurde. Die Geschichte eines Spiels, an dessen Ende ein neuer Nationalfeiertag, ein wütender Präsident und eine ganze Nation stand, die an diesem Abend seit langer Zeit mal wieder mit einem breiten und stolzen Grinsen ins Bett ging. Tja, Nico, eigentlich wollten wir ja heute mal endlich wieder über unseren Fußball erzählen und unserem Fußball huldigen und die Geschichte vom vielleicht härtesten Derby Deutschlands erzählen. Dann haben wir das spektakuläre Ergebnis des diesjährigen Finals der Baseball-WM gesehen und haben uns spontan dazu entschlossen, dass wir das auf die nächste Folge verschieben und nach Eishockey und Wasserball aus den letzten beiden Folgen mit Baseball die Trilogie der extrempolitischen Einzel-Grudge-Matches mal komplettieren. Wobei, für dich ist Baseball ja sowohl privat als seit neuestem auch beruflich eine richtig dolle Herzensangelegenheit. Erzähl doch mal ein bisschen von deinem Baseball und seiner Faszination für dich.
Ja, das stimmt. Das fühlt sich so ein kleines bisschen an wie so ein Circle, Full-Circle-Moment. Weil, fangen wir damit an, wir mit unserer Agentur Service Fan Culture zusammen mit dem Deutschen Baseballverband gerade eine Plattform. Wir als Service Fan Culture bringen mit Innings eine Plattform in die Welt, die Baseball in Deutschland im Ganzen und damit vor allen Dingen aus dem kulturellen Blickwinkel etwas größer und präsenter machen soll. Der DBV, der DBL, die deutschen Vertreter sind mit dabei, unterstützen das Ganze. Fokus ist natürlich aber trotzdem auch das Internationale und die große weite Welt. Und in diesem Format gibt es dann auch unter anderem einen Podcast, den ich mit Julian Pollersbeck mache. Und dort habe ich auch über die WBC gesprochen und auch über dieses Spiel, aber aus sportlichen, kulturellen Aspekten. Und dann kamst du auf einmal von der Seite und hast gesagt, ey Digi, das ist so groß, wir müssen hier auf jeden Fall etwas machen. Es passt in unsere Reihe der politischen Statements im Sport. Wir machen keine Grudges mehr, die über Rivalitäten gehen. Wir machen sie jetzt nur noch mit politischem Kontext. Und das passt perfekt. Mein eigentlicher Baseball-Approach ist aber der, dass ich, also ich weiß noch genau, so vor vielen, vielen Jahren, als ich kleiner Junge war, ich habe Familie drüben in Toronto auch, die Toronto Blue Jays sind mein Team und ich las dann bei einer Hochzeit und dann waren wir 10 Tage da und dann habe ich die komplette World Series zwischen den damals Atlanta Braves und Minnesota Twins mir im Hotelzimmer auf dem Fernseher angeguckt. Vorher noch nie Baseball gesehen und ich war sofort so fasziniert. Habe dann irgendwann noch 2 Jahre gespielt und bin bis heute, muss ich sagen, ein Fan der Culture. Ich gehe jedes Mal ins Stadion, wenn ich kann. Ich kann auch nachher nochmal erklären, auf welchem Level es sinnvoll ist, weil ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gesammelt hast, aber es ist ein wichtiger Faktor dabei. Ich kann dir nicht viel über die Teams und über Stats und über Spieler sagen, aber ich kann dir sagen, wie viel dieses gesamte Paket mich so fasziniert und welche Liebe ich dafür habe. Denn das ist schon ein bisschen amerikanische Sportgeschichte und man muss Baseball, glaube ich, auch in seinen Facetten verstehen, was es ist, um es lieben zu lernen. Du kannst dich da nicht hinsetzen, wie man ein Fußball spielt und gucken, dass was passiert.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mich dem Sport, wenn überhaupt, dann immer nur über Stats und Spieler und so, das, was man, wie man das so normal und klassisch macht, genährt. Und mir war der kulturelle Aspekt eben nie so klar. Aber du hast mir ja abseits dieses Podcasts versprochen, mich absoluten Baseball-Novizen in deinen Sport reinzuholen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir damit einfach mal heute schon anfangen. Und vielleicht versuchst du mal zu erklären, worin wirklich die Faszination dieses Sports liegt, wie der in seinen Grundzügen funktioniert. Und zwar das, wo du sagst, das ist das Wissen, was eigentlich ausreicht, um ins Stadion zu gehen. Das ist das Wissen, um zu verstehen, warum dieses Spiel so spannend ist.
Ja, ich glaube, und dazu muss man es aber ein kleines bisschen aufbrechen, denn natürlich gibt es bestimmte Grundregeln zu diesem Duell da auf dem Feld. Aber ich glaube, um das zu verstehen zu können, muss man irgendwie für sich selber klar machen, dass Baseball unheimlich langweilig ist, wenn du da hinguckst. aber das halt die Faszination ausmacht, weil jeder Moment im Prinzip das ganze Spiel verändern kann. Es ist halt, es ist wie ein Film. Am Ende gibt es auf einmal diese Explosion oder da gibt es die dramatische Musik oder da passiert der unverhoffene Cut in die eine Richtung oder auf einmal dreht das Publikum durch, so auf einmal holst du mit einem einzigen Situation 4 Punkte, auf einmal hast du das Spiel gewonnen und es sah Sekunden vorher überhaupt nicht danach aus, denn es ist, und das muss man ja sich auch klar machen, obwohl da ja viele Leute auf dem Feld stehen, es ist eigentlich ein One-on-One. Es geht überall eigentlich nur um die Einzelperson in einem Duell, was eigentlich daraus besteht, dass zwei große Teams nebeneinander stehen, wovon bei der, auf der einen Seite auch, und jetzt bringe ich es immer durcheinander, ich glaube 9 Spieler auf dem Feld stehen und bei dem anderen halt nur einer. Eigentlich ist es 1 gegen 9, aber eigentlich ist es 1 gegen 1, weil es geht darum, im Prinzip Pitcher gegen Batter. So sind die, also du hast mal ein Baseballstadion gesehen und wer mal Bilder draußen gesehen hat, weiß. Im Prinzip sieht das danach aus, dass ein Typ die ganze Zeit immer hochguckt, runter, Ball in der Hand, bam, bam. Dann macht er eine ganz für Lichtkenner eigenartige Wurfbewegung. Und entweder der fängt den oder er schlägt den oder es passiert auch ganz viel. Die machen das gefühlt vielleicht 8 Mal miteinander und manchmal trifft er ihn und dann geht er irgendwo hin und du weißt nicht warum. Und dann kommt dieser eine Moment, er trifft ihn, bam, und entweder rollt er ins Feld oder er geht ins Auge und auf einmal explodiert alles. Und ich glaube, das ist das, was jetzt auch schon die Tiefe des Sportes so ein bisschen schwierig zu erklären macht, weil ich hoffe, ich verliere dich nicht dabei, weil es nämlich schon so eine Mischung aus so Strategie ist. So, ich glaube, Leute sprechen auch gerne von sowas wie Schach, so, denn es geht um Nerven, es geht um Taktik. Und trotzdem musst du ja an bestimmten Dingen gut sein, ne? Also, die Jungs haben solche Arme, da sind die härtesten Batter, die können solche Oberarme. Aber du siehst halt auch manchmal einfach Fettsäcke über den Platz laufen, wo die Hose nicht richtig passt.
Das ist übrigens, habe ich jetzt auch in der Vorbereitung zu unserem Podcast gelernt. Ich habe das immer angeguckt und denke, ja gut, da steht einer, der hat einen Schläger in der Hand und soll den Ball treffen, dann steht ihm einer gegenüber, der wirft den und drumrum stehen halt noch so ein paar. Ich habe mittlerweile begriffen, dass das sind ja alles Spezialisten, die für ihre Rolle richtig ausgebildet sind. Also das ist ein Unterschied, ob du links oder rechts in diesem riesig großen Stadion stehst und den Ball dann da irgendwie fangen sollst, weil du schnell bist. Es ist ein Riesenunterschied, ob du an der First Base oder an der Second Base oder an der Third Base stehst und dieses Lederteil, was da im Stadion liegt, beschützen sollst. Das ist schon, also da steckt viel, viel mehr drin, als man eigentlich denkt.
Vor allen Dingen, du musst dich darauf einlassen, das ist das Entscheidende. Und ich verstehe, wenn diese Hürde hoch ist, weil das einfach nicht danach aussieht. Du guckst dir an und ich saß auch schon im Stadion, habe mir Lower-Level-Tickets gekauft in der Nähe von dem Outfielder und habe ihm dabei zugeguckt, 3,5 Stunden lang, was sein Arbeitsplatz war jetzt. Mhm. Und habe mir gedacht, okay, Bruder, und dafür kriegst du halt, keine Ahnung, 15 Millionen im Jahr. Ich weiß nicht, was du hier machst. Also du fängst ab und zu mal ein paar Bälle. Aber natürlich gibt es einen Grund, warum er da ist, wo er ist. Weil er individuell in dem Sport das weiß und beherrscht, was er machen muss. Denn er ist ja nicht nur derjenige, der den Ball fängt. Er ist dann auch wieder der andere, der an der Plate steht und eventuell den Ball hauen muss und idealerweise einen Home Run trifft. Und wenn man sich das mal anguckt, ist auch in dem Sport, der wahnsinnig ruhig ist. Und wenn du mal im Stadion warst, auch ganz viel von eigentlich gar nicht aufs Spiel fokussieren, sondern auch das Drumherum genießen hat, ist es trotzdem dieser Home Run, den wir alle kennen. Und diesen Effekt, du musst diesen Sport nicht können. Aber er trifft ihn, es knallt, das Ding fliegt und das Stadion explodiert. Und ich weiß nicht, ob du warst ja, glaube ich, auch schon beim Stadion, das ist einfach etwas, da ist es sogar fast egal, also wenn du tief drin bist, und das ist gegen dich, dann zerstört es dich. Aber wenn du einfach nur von außen drauf guckst, ist das der schönste Moment. Weil so dann am Ende auch teilweise ein unscheinbarer Spieler in diesem Duell auf einmal zum Helden werden kann, weil er in der einen Sekunde richtig getroffen hat. Du bist gar nicht ein Star, du bist nicht Aaron Judge von den New York Yankees. So der Superstar oder einer der Superstars im Moment in der Liga. Nein, du bist vielleicht auch einfach nur Nummer 8, Nummer 9 im Roster. Aber du bist in der Sekunde, hast ihn getroffen und haust ihn rein. Das ist so ein bisschen das, was ich daran mag. Und ich glaube, wenn man sich mit Baseball beschäftigt, ist genau diese Ebene auch die, worin du dich reinverlieben kannst. Breche mit dem Gefühl von, du gehst in ein Stadion, setzt dich auf den Platz und da funktioniert ein Spiel. Mein erstes Baseball-Erlebnis im Stadion war bei den Toronto Blue Jays und ich war ganz aufgeregt und habe mir ein Ticket im Oberrang gekauft. für damals auch nur wahrscheinlich $5-8, war nicht teuer, war überrascht, wie günstig ich da reinkomme. Das Ding geht um 1.05 Uhr los, also mittags. Ich sitze um 1.05 Uhr auf dem Platz und das Stadion ist ein Drittel gefüllt und ich frage mich, was ist hier los? So, kommen die alle nicht? Das ist ja enttäuschend. Im vierten, fünften Inning war es packed. Und um mich rum waren ganz viele, also auch verschiedenste Kulturen und haben da ihren Spieltag zelebriert. Es war auf einmal Gemeinschaft. Es war, du hast das Spiel geguckt, aber auch nicht. So. Denn es ist ja eine Mischung aus total boring langsam und totaler Explosivität. Es ist eigentlich viel, das sich im Kopf abspielt. Es ist viel, das unvorhersehbar ist, weil jederzeit irgendetwas passieren kann. Und das Faszinierende daran ist auch, wenn man dann reingeht, merkt man, wie in jeder anderen Sportart auch, auch wenn der Sport so unwirksam wirkt, so wenn du dir in die MLB gehst und wir werden unbedingt auch mal über Yankees und Red Sox reden müssen, so, da stecken Stories drin. Und das liebe ich. Da ist Drama drin, da ist Superhelden drin, da ist auch einfach nur Sport drin, da ist Geschichte drin. Und ich glaube, das ist das Gesamtpaket, was Baseball so faszinierend macht. Und auch echt, nochmal, ich kann dir gerade nicht sagen, wer die Top 10 Spieler in der Liga sind. Möchte ich aber auch gar nicht. Ich finde das Gesamtpaket, ich liebe es, ins Stadion zu gehen und dieses Erlebnis zu haben.
Okay, du hast mich.
Entschuldigung für die emotionale Rede, aber ich glaube, die war dabei. Richtig.
Ich gebe echt zu, ich bin nur ein einziges Mal im Stadion gewesen. Klassiker in New York zu Besuch. Ach, weißt du was, endlich mal Baseball gucken. Und da habe ich mir Tickets besorgt für die Yankees. Aber ich hatte
wichtige Frage. Oberrang wahrscheinlich, ne? Oder
ja,
unten?
Klar, Oberrang.
Ja, genau. Und dann ist es schon, das ist die falsche Experience.
Ja, das hat mir hinterher, hat mir das auch einer gesagt, das wäre falsch. Also wenn die wahren Aficionados sitzen woanders, die das wirklich begreifen, das wäre so die klassische Touristennummer, dass ich da oben sitze.
Ja, genau.
Es hat mich dementsprechend auch ehrlicherweise nicht so richtig emotional mitgenommen, aber ich hatte dich ja auch nicht dabei. Das heißt, bei mir war so die Grundstimmung, boah, ist das langweilig, ey. Alter Schwede, ich glaube, ich muss hier raus. Also ich habe das dann so mehr oder weniger bis zum Ende durchgehalten. Und was mich dort gehalten hat und was ich dann schon spannend fand, war, dass du, egal ob du das Spiel verstehst oder nicht, eines spürst. Baseball ist ganz tief in der US-Kultur verankert. Das ist mehr als ein Sport. Sprache, Popkultur, Literatur, Filme, Tradition. Wenn du mir überlegst, bei Topstars im Filmbusiness hast du so das Gefühl, einmal in deinem Leben musst du einen Baseballfilm gemacht haben. Die habe ich übrigens alle gesehen. Field of Dreams mit Kevin Costner, The Natural, Robert Redford, Trouble with the Curve, einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Clint Eastwood, Moneyball, Brad Pitt. Und die Liste lässt sich endlos fortsetzen.
Ich habe vor kurzem wieder angefangen, es gibt einen Film, der heißt, und da sind wir bei politisch natürlich auch also damals politisch unkorrekter Titel, deswegen, aber ich zitiere den trotzdem, Indianer von Cleveland. Das ist die Geschichte der damals Cleveland Indians mit einer wahnsinnigen, also der junge Charlie Sheen, der junge Wesley Snipes zusammen als ein Team, die Teamownerin kauft das Spiel. Ist mehr so Comedy, aber irgendwie auch nicht. Aber das hat mich gekickt, weil da die Underdogs einfach auf einmal dieses Spiel, also die Meisterschaft gewinnen und so. Also dieses Spiel hat so viele Emotionen in dem Land ausgelöst. Ich habe auch Situationen im Stadion erlebt, wo ich verstanden habe, warum. So, es ist halt mehr als, das ist nicht aufs Spielfeld gucken, das ist Lifestyle.
Ja, und es ist, die Amerikaner selber sagen ja zu Baseball, it's America's pastime. Also das, was man in seiner Freizeit macht, das Freizeitvergnügen, wenn du so willst. Mhm. Es beschreibt Baseball als kulturelles Bindemittel über Generationen, Sommerabende, Familienrituale, städtische Identitäten hinweg. Und man darf auch nicht vergessen, Baseball war mal der populärste US-Sport, lange bevor Football es dann in den 60ern etwa angefangen hat abzulösen. Aber davor gab es vor allen Dingen Baseball. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, Baseball war Teil von großen gesellschaftlichen Veränderungen. Wenn du nur dran denkst, Jackie Robinson, der erste schwarze Spieler, der in der MLB, in der Top-Liga, für die Brooklyn Dodgers 1947 debütierte, und damit diese jahrzehntelange sogenannte Color Line durchbrach, die Schwarze seit den 1880er Jahren aus den Major Leagues, aus allen Major Leagues rausgehalten hatte. Er war derjenige, der es dann geschafft hat. Baseball machte das möglich. Und damit hat Baseball einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel tatsächlich dazu beigetragen. Oder denk mal, lustigerweise gibt es dazu ja auch einen Film, denk mal an die erste Frauenliga, die es gab. Da gibt es ja diesen berühmten Film The League of Their Own mit Gina Davis, Tom Hanks und auch Madonna in den Hauptrollen. Und die setzte einer Liga ein Denkmal, die am Ende des Zweiten Weltkriegs und danach einen frühen Versuch Richtung Gender Equality eigentlich unternehmen. Denn während die USA im Krieg standen, wurde diese Liga gegründet und dann rasant populär. 600 Spielerinnen in 12 Jahren bis zu 10 Teams haben am Ligabetrieb teilgenommen. 48 haben 900.000 Fans in der Saison die Spiele der Frauenliga im Baseball gesehen. Die wurde zu einem echten, richtigen kulturellen Phänomen. Teams wie die Rockford Peaches wurden Meisterinnen und später wirklich richtig popkulturelle Ikonen. Die Recruiting-Abteilung hat Talente gesucht, überall, USA, Kanada und Kuba. Allerdings muss man sagen, die Liga blieb rassisch segregiert. Afroamerikanische Spielerinnen wurden nicht zugelassen. Also, Baseball besitzt eine emotionale, kulturelle und historische Bedeutung, die kein anderer Sport erreicht, muss man ganz klar so festhalten. Selbst wenn er heute nicht mehr der meistgesehene ist, ist er nicht mehr. Allerdings für unsere Geschichte heute auch wichtig, und das ist immer so ein bisschen systemimmanent drin, es gibt eine ganz, ganz neue Analyse von VoteHub, nach der analysiert sozusagen das öffentlich zugängliche Wählerregister und dementsprechend sind 53% der Spieler in der Liga als Republikaner registriert, nur 7,8% als Demokraten und der Rest ist Unabhängige. Das heißt, die MLB ist sicherlich die republikanischste Profiliga in den USA, deutlicher als alle anderen Major-Ligen. Das heißt noch lange nicht, dass sie eine MAGA-Trump-Liga ist, aber es gibt eine deutlich konservativere, republikanischere Grundtendenz in der Liga.
Ja, ich glaube, das ist auch strukturell gewachsen. Das muss man sich vor Augen führen. Denn wenn man Baseball anschaut im Vergleich zu den anderen Sportarten, ist es schon der Volkssport. Ne? Mhm. NBA ist eine klare schwarze Liga, die ist sehr auch kulturell da verankert. Die NFL eigentlich auch so eine Art von Volkssport, hat aber noch eine andere martialische Art durch die Extreme in dem Sport selber. Baseball als das Kulturgut, das du beschrieben hast, ist flächenübergreifend und gesellschaftlich, glaube ich, drin, wenn man sich auch vor Augen führt. Ich meine, die Teams machen 162 Spiele in der Regular Season. Da sind auch nicht so viele Highlights. Das schwebt einfach mit. Ja, das ist wie das gute Butterbrot, das so im Prinzip auch an 350 Tagen 150 Mal zum Frühstück ist. Gibt es hier auch einfach einen Grundtenor, den man nicht verlieren darf. Was aber vielleicht auch ganz interessant ist, wenn man drauf guckt, wenn du dir die großen amerikanischen Sportarten vornimmst, sprechen die Amerikaner ja in allen immer von der World Series, von der Weltmeisterschaft. Wenn sie den Titel gewonnen haben, sind sie die Größten der Welt und so. Was ja auch so ein bisschen stimmt, weil sie in der NBA, im Basketball alle sammeln. Football spielen sie ja im Prinzip nur in den USA. Im Hockey wird es langsam schwieriger, aber die Liga ist einfach die stärkste. Baseball ist aber gar nicht ein rein nur amerikanischer Sport. Denn er ist international ja überall auch irgendwie verwoben. Wenn wir nur nach Deutschland gucken, gibt es ja hier auch eine Liga. Und die haben jetzt keine große Relevanz. Und es gibt mal mit Kepler einen Spieler, der es in die MLB geschafft hat. Da ist noch Potenzial. Aber auch hier ist eine komplette Liga entstanden. Und das Sport wird hier in der Bubble, in der es stattfindet, gelebt. Lieber Hinweis, deshalb sind wir ja auch dabei, mit Index so eine Plattform zu gründen, weil wir da viel Potenzial sehen und sehen, was sich da entwickelt. Damit sind wir hier aber trotzdem noch, und das siehst du ja auch in unseren Weltmeisterschaften, noch ein bisschen hinterher, wenn du in die Welt guckst. In Japan, seit über 100 Jahren Thema. Die spielen da Baseball. Das ist Nationalheiligtum. So. Ist dir gar nicht bewusst, wenn du von Deutschland in die Welt guckst, no. dass das Schulbaseball da eine große Bedeutung hat. Die Dominikanische Republik ist ja so ein kleines bisschen was wie das Farmland für die MLB, weil so viele Spieler von dort in die MLB gehen. Dadurch auch der mit Abstand wichtigste Sport des Landes. Wahrscheinlich auch, weil alle Kinder von Beginn an da eine Perspektive sehen von, ich hau einen Ball irgendwo auf meinem Feld zu, du kannst vielleicht einen Profivertrag in der MLB kriegen. Das Faszinierende ist, gerade wenn wir in die Statistiken gehen, Kuba. Große USA, kleine Kuba und auch die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird. Baseball können sie. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum es immer so viel Reibereien gibt mit diesem Land. Spaß. Aber allein durch die historische Verankerung, dass das da im 19. Jahrhundert bereits aufgetaucht ist, stimmt auch aus politischen Faktoren in Kuba dann auch instrumentalisiert wurde als Volkssport, weil du es förderst und dafür sorgst, dass jeder es kann. weil es vielleicht diese eine Lücke war, wo du in der Lage bist, weltweit Anerkennung zu bekommen dafür, dass du das machst. Das hat ja auch dazu geführt, dass die eigene Liga zeitlang zu einer der besten der Welt gehörte. Was natürlich mit der Zeit immer schwieriger geworden ist. Aber die Geschichte und auch die Erfolge sprechen auch dafür für Kuba. In Südkorea ist das Massensport. In Taiwan ist es der dominierendste Sport. Es ist in so vielen Ländern genauso groß, was auch dazu führt, dass dieses, es ist nicht wie USA stellt ein Basketballteam auf und es ist per se erstmal das Beste der Welt, wenn die Besten zusammenkommen. Hier ist das nicht so. Denn man muss sich vor Augen führen, dass, glaube ich, die MLB auch im Vergleich zu den anderen Ligen schon auch noch mit die meisten Nicht-Amerikaner in der Liga hat. Fast 30% haben keinen Pass. So, in der NHL ist das anders, ne? Das ist auch ein europäischer Sport. Da sind über die Hälfte kommen, haben keine Pässe mehr aus den USA, weil sie auch aus Kanada kommen und so. Also das, die Eishockey-Sportarten sind anders. Aber wenn du auf die NFL guckst, da gibt es genau 3%, die nicht einen amerikanischen Pass haben.
Ja.
Es ist also schon wahrscheinlich multikultureller, als es auf den ersten Blick wirkt mit Erdnüssen und Softdrinks.
Das stimmt. Ich finde vor allen Dingen Kuba fand ich super lustig. Vor allen Dingen die Begründung, warum das in Kuba so populär geworden ist, weil es ein Sport war, den die Spanier nicht betrieben haben. Und das war so eine antispanische Geschichte, zu sagen, wir spielen hier in diesem Land Baseball und nicht irgendwas, was in Spanien gespielt wird. Aber du hast ein Land natürlich jetzt wahrscheinlich absichtlich ausgelassen, nämlich das Land, um das es heute geht. Baseball ist auch Nationalsport in Venezuela. Es ist der führende Sport, noch vor Fußball. Millionen Menschen spielen das. Ist richtig im Alltagsleben der Bevölkerung verankert. Es steht sogar auf der Webseite der MLB, Venezuela lebt und atmet Baseball. Sport ist seit dem frühen 20. Jahrhundert Teil der nationalen Identität. Die ersten organisierten Baseballaktivitäten gehen bis ins vorletzte Jahrhundert zurück, 1895, als der Caracas Baseball Club gegründet wurde. Das kann man sich so richtig vorstellen, die Jungs 1895, wie die dann so einen Baseball Club gegründet haben. 1910, 1920er Jahre ist der Sport dann durch den Einfluss von US-amerikanischen Ölarbeitern im Land extrem vorangekommen. 1949 hat Venezuela zum ersten Mal überraschend die damalige Baseball-WM in Havanna gegen Kuba gewonnen. Legendärer Moment im venezolanischen Baseball. Dazu muss man sagen, die Baseball-WM hat sehr unterschiedliche Formate gehabt. Die WM, über die wir heute reden, die gibt es übrigens erst seit 2006. Da ist es zum ersten Mal ausgetragen worden. Das hat ein paar Mal hin und her gewechselt. Aber der Sieg machte Baseball auf jeden Fall endgültig zum nationalen Symbol und zum emotionalen Bindeglied in der Bevölkerung in Venezuela. Laut der Society for American Baseball Research ist Baseball ein kulturelles Phänomen, das die Nation Venezuela eint und ein unifying threat durch alle gesellschaftlichen Gruppen des Landes. Es ist völlig wurscht, ob in den Städten, in den Andenregionen oder im Amazonasgebiet, Venezuela spielt Baseball. Der Sport erzeugt Zugehörigkeit, Stolz und auch ein gemeinsames Narrativ, gerade in politisch schwierigen Zeiten. Und das ist eine Definition, die ist schon viele Jahre alt. Also die ist nicht erst seit ein paar Wochen. Schon 1945 wurde eine Liga gegründet. Bis heute ist die das Kernstück der nationalen Sportkultur. Venezolanische Teams sind in der Karibik-Serie traditionell stark vertreten und haben internationale Titel gewonnen. Also es gibt auch eine Karibik-Serie. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie tief Baseball in der Volksseele Venezuelas verankert ist.
Ich mag daran halt wirklich, dass auch hier wieder, und das fangen wir halt quasi an, quasi unsere Reise wieder zu machen, dass du merkst, und ich glaube, das haben wir bei The Grudge am Anfang uns gar nicht so vor Augen geführt. Wir haben gedacht, wir machen mal Duelle und gucken mal, die sind sportlich relevant. Vielleicht gibt es eine Geschichte dahinter. Wie viel Politik und wie viel Gesellschaft in jedem einzelnen Grudge steckt. Und das ist ja hier also auch nur so quasi, ne, die halbe Geschichte, die du beschrieben hast. Natürlich ist es ein Sport, kommen wir jetzt drauf, aber es ist vor allen Dingen auch so ganz viel drumherum. Der Kid, der es ausmacht, worin stehen die Emotionalitäten? Und warum wollen dann aber eigentlich auch Venezuelaner unbedingt in Amerika Baseball spielen, weil halt da am Ende das Geld zu holen ist. Deswegen ist es eine riesengroße Talentschmiede. So, ja. Ne? Und eben nochmal aktuell ein bisschen Zahlen dann geguckt. Es gibt gerade über 100 aktive Spieler aus Venezuela in der MLB. Insgesamt sind es über 450 Talente, die aus diesem Land es in die USA geschafft haben. Und mit zum Beispiel mit Ronald Acuña Jr., gerade ja auch einen der größten Superstars, so der die Fahne hochhält, die anderen Namen, Cabrera, so Visquel, das sind alles Namen, die, da gehen wir zu tief rein für euch, das brauche ich nicht. Aber Acuña Jr. ist ein sehr wichtiger Kollege, den wir auch noch nachher ein paar Mal haben werden. So quasi vielleicht auch dann der eine Leuchtturm ist, der dafür sorgt, dass natürlich auch viele Kinder in Venezuela merken, okay, ich habe hier nicht mal mehr genug Futter zu Hause und mein Bett ist eine Pritsche. Und der zeigt mir, ich kann es schaffen, weil das ist einer von uns. Und ich glaube, damit ist dieser emotionale und soziale Stellenwert des Sportes in Venezuela auch auf jeden Fall noch ein bisschen zu unterstreichen. Denn abgesehen von diesem sozialen Aufstieg, den du daraus machen kannst, ist es ja auch, und das ist die Verbindung, die, glaube ich, Baseball überall hat, die man immer nicht unterschätzen und verlieren darf, ist es Familie. Und das habe ich zum Beispiel auch, kleiner Ausflug, in Toronto erlebt. Und das ist auch mein Hinweis, warum ich jedem sagen würde, wenn du Baseball im Stadion guckst, spar nicht an der falschen Stelle. Mhm. Hubertus, kauf nicht für den 20er das Ticket im dritten Oberrang und guck von 250 Meter Entfernung auf die Pitching Plate. Das ist egal. Gib $100 aus. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen zu viel für die Situation, Leute. Und nicht jeder kann sich $100 für ein Ticket. Aber mach's. Setz dich unten rein und erlebe es. Das durfte ich mit meiner Familie. Und das ist in Venezuela ja genauso noch stärker. So, du feierst Feste drumherum. Es gibt traditionelles Essen, das dazu gehört. Du spielst es ja, wenn du nicht im Stadion sitzt, auch gemeinsam mit der Familie, weil es ein Familiensport ist, weil theoretisch auch Oma noch im Outfield stehen kann und noch einen Ball fangen und wieder zurückwerfen kann. Das darf man alles. Das ist ja wirklich so. So, wenn du dir Profisportler anguckst in der MLB, das sind keine Supermaschinen teilweise. Die können bestimmt sehr, sehr gut. So. Aber gerade gesellschaftlich kannst du es halt auch einfach zu einer familiären Sache machen. Und das muss man halt auch sagen, wenn du ein Land wie Venezuela bist, kann dir dieser Sport halt auch Identität geben. Und die du dann auch, sagen wir in Kuba vorhin gesehen, so in der Kurzabhandlung, das gilt für Venezuela genauso, das ist politisch aufgeladen. Denn wenn das Land es schafft, in einem Sportart, die zu einem Land gehört, aber wo es vielleicht auch andere große Rivalen gibt, wenn man dann dort Titel holen kann, dann triffst du die venezuelische Seele. So. Dann ist es mehr als einfach nur ein Sport. Dann ist das Nationalstolz, Identität, Gemeinschaft. Und wie gesagt, auch Hoffnung für den kleinen Hubertinho in seiner kleinen Kammer, der auch gerne in die MLB möchte.
Okay, also, wir haben ein WM-Finale, auf der einen Seite der Erfinder des Baseballs und auf der anderen Seite einer seiner Musterschüler, Venezuela. Dem Musterschüler ist es 2026 zum ersten Mal überhaupt gelungen, in das Finale zu kommen. Klingt sportlich interessant, aber ist das eigentlich schon ausreichend, um eine Grudge-Folge abzugeben?
Hey, ganz ehrlich, Moment, aber guck mal, wir sind hier jetzt nochmal in einem Dreiteiler, der dafür sorgt, dass wir erklären, dass Politik wahrscheinlich Grudges manchmal größer macht als nur der Sport selber. Denn die Emotionalität, die ihr vielleicht alle, und wenn nicht, ist, wenn ihr danach macht, in dem Highlight-Video zum WBC-Finale euch angeguckt habt und ihr politisch als Amöbe unterm Stein lebt, so, dann ist es jetzt der Moment, wo Hubertus euch vielleicht mal ein kleines bisschen abholen muss, warum das so emotional war in der Sekunde.
Genau. Also lass uns mal ganz kurz im Fullspeed durch die venezolanische Geschichte und vor allem das historische Verhältnis Venezuela und USA gehen.
Also, ja, warte, ich schreibe kurz mit, damit ich mich was lerne hier.
Also, die Beziehung ist sehr alt. Und hat sehr früh begonnen. Die USA haben Venezuela als souveränen Staat schon 1835 anerkannt. Das war Teil der Monroe-Doktrin der Amerikaner. Und haben Venezuela auch stark unterstützt. Im 19. Jahrhundert kamen dann die Ölinteressen dazu. Es wurden viele Handelsbeziehungen gegründet. Diplomatisch wurde engst kooperiert. Der erste US-Konsul eröffnete bereits 1824 sein Konsulat in Venezuela. Der erste Handelsvertrag folgte 1836. Das heißt, die kennen sich lange und gut und die USA hat immer gönnerhaft unterstützt. Sie haben sogar zugunsten Venezuelas interveniert, als Venezuela sich mit Großbritannien in einen Grenzkonflikt begeben hat. Da waren die USA auf Seite der Venezuelaner. Das heißt, Das ist eine richtig partnerschaftliche und stabile Geschichte gewesen von Anfang an. Dann kam das Ölzeitalter, wurde für die USA logischerweise super wichtig. Und in der Ära haben die USA weiter Venezuela unterstützt, wie in anderen lateinamerikanischen Staaten auch, sind sie dabei relativ pragmatisch vorgegangen, haben sich auch ehrlicherweise nicht wirklich darum gekümmert, ob das jetzt Diktaturen waren beziehungsweise autoritäre Regime oder ob es etwa Demokratien waren. Geopolitik und Stabilität standen über Demokratiefragen, aber die Zusammenarbeit oder das Verhältnis war nach wie vor sehr eng. Dann gab es die Zeit der Punto Fijo-Ära in Venezuela. Das ist die Zeit der Demokratien gewesen, der demokratischen Entwicklung nach der Diktatur von Pérez Jiménez. In der Zeit war die USA der wichtigste Handelspartner und Venezuela wurde zu einem der stabilsten und wohlhabendsten Länder Lateinamerikas. Das heißt, Verhältnis war nach wie vor stabil, eng und gut. Und dann kam Hugo Chavez und alles änderte sich. Hugo Chavez bezeichnete sich offen als sozialistisch und antiimperialistisch, stark gegen US-Regierungen positioniert. Das war der Erzfeind. Und der hat von 1999 bis 2013 das Land eisern regiert. In seiner stark linken Ausrichtung ein Dorn im Auge Amerikas. Schon 2002 beschuldigte Venezuela die USA, einen Putschversuch gegen Chavez unterstützt zu haben. Das ist später relativiert worden. Ob das tatsächlich so stattgefunden hat, ist eine andere Frage. Aber auf Englisch würde man sagen, no love lost. Das war ein Verhältnis, was plötzlich von wir verstehen uns hervorragend zu wir können uns nicht ausstehen gedreht wurde. Es gibt einen berühmten UN-Auftritt von Hugo Chavez aus dem Jahr 2006. Da steht er im Parlament und sein erster Satz war, der Teufel war gestern hier. Gestern trat in diesem Falle US-Präsident George Bush auf. Also das war die Art und Weise, wie die übereinander geredet haben, wie sie miteinander geredet haben, nämlich entweder gar nicht oder sie haben sich gegenseitig beschimpft. 2008 hat Venezuela dann den US-Botschafter aus dem Land geschmissen. 2014 weitere US-Diplomaten ausgewiesen. Da wurden tiefe Gräben sichtbar, das ging in schwere Konflikte rein. Dann kam derjenige, den wir im Zweifelsfalle alle aus aktuellen Gründen auf dem Zettel haben, nämlich Nicolas Maduro. Der ist aus der Schule Chavez, ist sein Zögling, hat ihn treu auf seinem Weg begleitet, war der erste Parlamentspräsident, dann war er Außenminister, dann Vizepräsident unter Chavez. Und nach seinem Tod war er sein politischer Erbe. Und dann eskalierte die Lage mit den USA komplett. USA haben in der Folgezeit Maduro Menschenrechtsverletzungen, Wahlfälschung, Korruption vorgehalten, haben immer wieder massive Sanktionen gegen die Ölkonzerne verhängt, gegen das Land verhängt, gegen das Maduro-Regime verhängt. Also es wurde mit allen Mitteln versucht, gegen die Jungs vorzugehen. Sie haben dann irgendwann ganz offiziell den Oppositionsführer Juan Guaido als Interimspräsidenten anerkannt. Das machst du auch nicht so einfach mal eben. Und daraufhin hat Maduro die diplomatischen Beziehungen zu den USA offiziell abgebrochen. Und dann kam Trump. Und zwar Trump 2 2025. Seit Januar 25, nach der Rückkehr von Donald Trump, eskaliert die Lage komplett. Trump bzw. die USA bezeichnen das Drogenkartell Cartel de los Soles als Terrororganisation und behaupten außerdem, Maduro selbst steht an der Spitze dieser Organisation. Es gibt keinerlei belastbare Beweise dafür. Da sind alle sehr gespannt, was die USA jetzt im Prozess gegen ihn vorbringen wird. Aber da haben sie es eben einfach mal behauptet. Haben dann einen entsprechend massiven Militäraufmarsch an der Küste Venezuelas veranstaltet, haben Kriegsschiffe, Flugzeugträger in die Karibik verlegt und haben plötzlich vor dem gefährlichen venezuelanischen Luftraum gewarnt. Es hat geheime CIA-Operationen gegeben. Die hat Trump sogar öffentlich bestätigt, dass es verdeckte Operationen gibt. Und das Klima war wirklich ähnlich dem Kalten Krieg hier in Europa. Nur, dass es eben sehr regional zwischen USA und Venezuela stattgefunden hat. Am 3. Januar 2026 haben die USA dann eine groß angelegte Militäraktion in Venezuela durchgeführt, unangekündigt, geheim. Und haben dabei Nicolas Maduro und seine Ehefrau Celia Flores gefangen genommen. sie außer Landes gebracht, in die USA überführt und wegen Drogenhandel und Terrorismus angeklagt. Trump hat dann angekündigt, das Land fortan eigentlich verwalten zu wollen, aus Amerika raus und insbesondere die Ölindustrie unter US-Kontrolle zu bringen, hat dann eigentlich aus der unmittelbaren Nähe von Maduro Delcy Rodriguez als neue Übergangspräsidentin akzeptiert. Und die hat allerdings dann behauptet, Maduro sei nach wie vor rechtlich der Präsident. Tiefster Punkt der bilateralen Beziehungen in der gesamten Geschichte.
Ja, ey, aber erstmal danke. Macht immer Spaß, wenn du in Schnellform mir mal ganz kurz Geschichte erklärst, was da los ist. Gerade im letzten Teil kriegt man es jetzt ja aktiv mit, dass davor alles in den letzten Jahren, das ist geschichtlich ein bisschen weiter weg, da gehört ein bisschen Geplänkel dazu, da gehören auch Geschichten dazu, die wir alle nicht kennen und wo wir nicht drauf gucken und wo du merkst, ja, vielleicht Geschichte bewegt sich. Ich finde gerade in letzter Zeit, und das gilt ja nicht nur für Nico und Hubertus mit dem Instagram und X-Account in Deutschland und dem Nachrichtensender im Fernsehen, sondern wahrscheinlich für die ganze Welt und vor allen Dingen selber für Venezuelaner selber, dass das, was da gerade passiert, sich so obvious alles falsch und komisch anfühlt. So. Selbst in einem Land, das unter Unterdrückung gelitten hat, das sich nach Revolution sehnt und das natürlich dann geschichtlich weiß, welche Rolle die USA mit diesem Land spielen können. So obvious wie jetzt in den letzten 12, 15 Monaten persönliche, private Interessen mit denen der angeblich der Nation vermengt worden sind und diese Betonung auf, wir legen das Land unter Kontrolle. Aber eigentlich nur die Ölindustrie. Weil das Land ist es eigentlich egal. Du, das lass einfach mal die machen, die ja quasi hinter dem anderen, die sagt, der Alte ist ja eigentlich weiterhin der Präsident. Absurder kannst du es doch nicht machen. Und vor allen Dingen dann ein Land hilflos zurückzulassen und eine Bevölkerung und die ja eigentlich einen Sport zu geben, der dann quasi ihr einziger Hoffnungsschimmer sein kann. Das ist doch the grudge in a nutshell.
Absolut. Ich meine, gehen wir nochmal zurück. Also wir haben da nicht nur eine Baseball-Supermacht gegen den Mustersohn oder den Musterzögling, sondern genau 3 Monate, nachdem die politische Führung des Gegners, des sportlichen Gegners, ohne wirkliche Legitimation den eigenen Präsidenten und seine Frau wie gefährliche Drogenkriminelle in seinem Haus festnimmt, sie in die USA entführt und sie dort vor ein Gericht stellen will, findet eine Weltmeisterschaft statt zwischen diesen beiden Ländern im Baseball. Und gleichzeitig kündigt der US-Präsident an, dass es ja hier jetzt nicht nur so ein Einzelfall ist und man jetzt nur diesen Maduro wegschaffen will, sondern im Grunde genommen geht es darum, dass die wichtigste Ressource des Landes, nämlich die Ölindustrie, ab jetzt auch unter Kontrolle der Amerikaner steht. Also ich würde mal sagen, now we are talking grudge. Da ist wirklich jetzt richtig Feuer drin gewesen in diesem Finale.
Ja, ey, und ich bin ja sowieso so fassungslos über die Hemmschwellen, die gefallen sind im politischen Kontext auf der ganzen Welt, wie man öffentlich Dinge diskutiert. Das habe ich einfach auch anders gelernt, dass Politik etwas anderes ist. Aber wir haben in den USA einen Präsidenten, der auf seiner Plattform dann halt während dieses ganzen Prozesses auch einfach darüber redet, dass Venezuela auch einfach 51. Bundesstaat werden könnte. Was macht das mit den Menschen? So, also und vor allen Dingen die Ressource raus, aber das Land lässt sie weiter liegen. Es gibt ja keine Ansätze darüber, dass sich gesellschaftlich etwas im Land ändert. Da ist einfach jemand gekommen und hat sich das Sahnefilet, also das Filetstück rausgeschnitten und lässt die Kuh jetzt verbluten da. Und dann noch diese Sprüche da oben drauf. So haben wir, also wenn ich Venezuelaner wäre, egal ob Multimillionär in der MLB oder halt der kleine Hubertinho in den Favelas, so let's talk, Digga, lass spielen.
Und das ist interessant, das tun die Spieler nicht. Im Vorfeld des Spiels wurde die politische Bedeutung eher runtergespielt. Die Amerikaner haben gar nichts gesagt, also überhaupt nichts.
Wahrscheinlich auch besser.
Und die Venezolaner gaben sich viel Mühe, eher das Sportliche in den Vordergrund zu stellen. Hier mal so ein paar Beispiele. Ronald Acuña, den du vorhin schon erwähnt hast, absoluter Superstar der Mannschaft, sagte in einem Interview davor, Wir sind hier, um über Baseball zu sprechen. Unser Land verdient dieses Spiel morgen.
Aber da sagt er das doch schon.
Ja, aber sie versuchen immer den Konnex herzustellen zwischen Baseball und dem Sport. Wir verdienen dieses Spiel morgen sportlich. Wir sind endlich im Finale. Er hat später nochmal gesagt, ich würde dieses Spiel als Nummer 1 in meiner Karriere einordnen. Bevor ich für die Braves spielte, wurde ich in Venezuela geboren. Ich bin sehr glücklich, mein Land zu vertreten. Michael Garcia, auch einer der Stars, als venezolanischer Spieler spielen wir für unser Land. Und natürlich, um zu zeigen, dass wir großartiges Baseball und großes Talent haben. Diese ganzen Zitate sind kein Wunder. Der Teammanager der Venezolaner, Omar Lopez, hat der Mannschaft ein striktes No-Politics-Gebot auferlegt. Viele Spieler haben nämlich Angehörige in der Heimat. Und nach den US-Interventionen ist die politische Lage noch angespannt. Und zwar angespannter als schon zuvor, sodass jede öffentliche Äußerung ein Risiko für die Familien daheim darstellen könnte. Das heißt, die sitzen in Amerika und sagen, wenn wir jetzt hier noch das Feuer anfachen, wer weiß, wen die hier noch alles im Land haben und welchen Deal Trump jetzt mit der neuen Präsidentin gemacht hat und ob er dann auch noch dafür sorgen kann, dass Familienmitglieder verräumt werden. Das wollte man dann doch lieber nicht.
Verstanden. Trotzdem bleibe ich dabei, in all den Zitaten, die du beschrieben hast, wenn du zwischen den Zeilen liest, spürst du, dass es aufgeladen war. Aber es ist fair, wenn sie in ihrer Rolle versuchen, sich so sportlich wie möglich zurückzuhalten. Also das ist einfach, sich darauf konzentrieren, worum es denen erstmal auf dem Feld geht. Denn dass das Ganze politisch aufgeladen ist, dass das brisant ist, als dieses Finale dann am Ende stattgefunden hat, da sorgt ja die Presse automatisch dafür. Es war ja auch so, ne? Das war schon sehr politisiert, als es hieß, das spielt USA gegen Venezuela. Kann sich man sich ja auch einfach für so ein Format wie The Grudge nicht schöner malen, dass 3 Monate nach Annexion auf einmal die beiden im WM-Finale aufeinander stoßen. Und wenn du dann als Baseball-Karma noch einen oben drauflegen willst, legst du dieses Finale auch noch nach Miami und nicht nach Toronto oder sonst irgendwo, was auf amerikanischem Grund ist, aber ja de facto in lateinamerikanischer Hand ist. Ich weiß nicht, wer von euch mal in Miami gewesen ist, aber die Communities schreien dich da ganz laut an. Und wenn du dann so ein Finale in Miami in ein Stadion packst, dann steigt dich auch das ganze Stadion an. Und wenn du dann amerikanische Flagge trägst in Miami gegen Venezuela, kann schon sein, dass du in der Unterzahl bist. War ja dann am Ende auch so. Ne? Das US-Team wurde ausgebuht, die Venezuela frenetisch gefeiert. Venezuela hatte, muss man sagen, und da gibt es auch so ein bisschen, also gab es schon so auch Versuche, es in alle Richtungen zu drehen, aber de facto hatten die Venezuelaner ein Heimspiel in Miami. So. Und das ist halt schon, auch wenn du für die USA antrittst beim WBC im Finale und dann stehst du in diesem Stadion und wirst ausgebuht und dazu noch Präsident und wahrscheinlich auch die amerikanische Presse im Ganzen als Druck von hinten. War kein schöner Cocktail für das US-Team, muss ich ehrlicherweise sagen.
Nee, und du hast es vorhin schon mal erwähnt, es kommt ja ein extra Grund dazu, warum man nachvollziehen kann, dass die US-Spieler den Ball in gerade so einer Situation, in der Drucksituation, eher flach gehalten haben. Denn es ist eben alles andere als selbstverständlich, dass das US-Team entsprechenden Ansprüchen standhält. Also wenn du heute die beste Weltauswahl im Football gegen die besten Amerikaner anlaufen lässt, dann gewinnt in 100 Spielen vermutlich 99 bis 100 Mal die NFL-Mannschaft beziehungsweise gewinnen die Amerikaner. Im Baseball ist das nicht so. Denn Selbst wenn du mit der vollen Starkapelle antrittst, wie es die Amerikaner in diesem Finale gemacht haben, dann muss man ja nur einmal ganz kurz auf die Bilanz bei großen internationalen Turnieren gucken, um zu erkennen, ein WM-Sieg der Amerikaner ist alles andere als vorgegeben. Die US-Bilanz ist sogar ehrlicherweise ziemlich ernüchternd. Also wenn man alle drei Formate meinen den World Cup, das ist ein ehemaliges Format, dann die Weltmeisterschaft, WBC und Olympia. Wenn man diese drei Formate anguckt und sich mal anguckt, wie die Länder abgeschnitten haben, dann ist die erfolgreichste Nation überhaupt Kuba. Die haben 25 Mal den Baseball World Cup gewonnen und dreimal olympisches Gold. Auf Platz 2 Japan. Dreimal Weltmeister geworden. Das sind diejenigen, die im modernen Baseball eigentlich die bestimmte Nation sind. Und sie haben Olympia 2020 gewonnen. Und erst an Platz 3 kommen die USA, die viermal den World Cup gewonnen haben, einmal die Weltmeisterschaft und einmal olympisches Gold. Und direkt dahinter Venezuela. Dreimal World Cup und einmal die Weltmeisterschaft. Jetzt gerade eben, das muss man fairerweise rausrechnen. Noch.
Ja, wir sind quasi schon in der Zukunft, ne?
So. Das dominierende Baseballland der Weltgeschichte ist also ganz klar Kuba mit seinen 25 Titeln und seinen 3 olympischen Goldmedaillen. In der modernen Ära führt Japan. Die USA sind über alle Formate hinweg stark, aber weit hinter Kuba. Und alles andere als der sichere Favorit in Miami, auch wenn sie im Turnier 2023 knapp Zweiter wurden und Venezuela in Miami noch mit 9-7 besiegten. Allerdings muss man auch sagen, seit 2009, dem Spiel, was ich eingangs beschrieb, steht die Bilanz zwischen den beiden in internationalen Spielen bei 12-3. Dreimal hat seither Venezuela gewonnen, 12-mal die Amerikaner. Also man kann schon von einer Favoritenrolle absolut sprechen.
Ja, macht's aber jetzt ein bisschen deutlicher. Und wir sind ja quasi in einem sehr nahen Grudge, der ist gerade vorbei. Trotzdem haben wir jetzt euch das mal sortiert und nochmal zusammengefasst. Sind wir also vor dem Finale mit einer amerikanischen Mannschaft, die fast so ein bisschen ungerechtfertigterweise, auch aufgrund von außen Umständen, so der Geschichte selber, der Weltlage, so, eigentlich nur verlieren kann. Und auf der anderen Seite ein venezuelanisches Team, das auf genau Grund dieser Lage und auch dann vielleicht der bisherigen Titelsituation auch eigentlich nichts zu verlieren hat. Und das Ganze dann obendrauf in einem Stadion, wo es knallt. Ich ärgere mich fast, dass ich nicht da war, muss ich ehrlicherweise sagen. Hättest du nicht so vorher scannen können? Und wenn du dir das Bracket angeguckt hast, waren da ja noch ein paar Überraschungen drin. Also es war auch nicht so vorgezeichnet. Da hat viel Baseball-Schicksal mitgespielt, so ein spannendes Duell am Ende zu schaffen.
Ich hätte mir das Spiel auch gerne angeguckt, und zwar schon alleine deswegen, weil es als Zugabe ja noch die absolute Star-Power auf beiden Seiten gegeben hat. Also beide Mannschaften sind wirklich mit der vollen Star-Kapelle angetreten, was nicht ganz selbstverständlich ist, weil das ja zum Teil, also für die Amerikaner zumindest, die sind aus der Saison raus, treten extra für dieses Format dann an. Insofern ist es gerade für die Amerikaner nicht immer selbstverständlich, dass bei diesen Turnieren dann auch wirklich die Besten spielen. In diesem Falle war es so, ich will jetzt da gar nicht groß mit Namen rumwerfen, aber das...
Sag mal ein bisschen, was du hast. Du als Laie, komm.
Das Team wurde angeführt von Aaron Judge, der läuft in Amerika unter Captain America, spielt für die Yankees. Als Outfielder ist dreifacher MVP und war, wie gesagt, Team-Captain bei dieser Weltmeisterschaft. Ist aktuell der größte Superstar im US-Baseball.
Interessanterweise aber, glaube ich, auch noch keinen im MLB gewonnen.
Hat er nicht, habe ich auch nachgeguckt. Ist in der Tat so.
Und das ist schon, wir sind hier beim Kochen, ne? Also auch das ist etwas, gehört mit dazu. Ist das der Captain, der die USA in so einem Duell über die Ziellinie schiebt?
Tja.
Mal gucken, wie es ausgeht.
selbiges gilt für Bryce Harper. Der ist eher so der emotionale Superstar der Mannschaft. Spielt bei den Philadelphia Phillies, zweifacher MVP schon absolut einer der populärsten US-Spieler, zählt seit über einem Jahrzehnt zu den prägendsten Figuren im US-Baseball. Ganz früh schon als Mega-Talent abgefeiert, hat sich zu einem absoluten Powerhitter in der MLB entwickelt und ist ein absoluter Superstar seiner Ära. Aber Venezuela kam eben auch nicht mit leeren Händen zum Duell. Hier mal zwei Beispiele dazu. Der schon jetzt mehrfach genannte Ronald Acuña, das Gesicht des venezuelanischen Baseballs, einer der größten MLB-Stars der Gegenwart, Superstar der Atlanta Braves. Der ist World Series Champion mit den Atlanta Braves geworden, MVP in der National League, mehrfacher MLB All-Star und ist die totale emotionale Leitfigur, das emotionale Aushängeschild der Mannschaft und in entscheidenden Momenten auch der Typ, auf den sie sich alle verlassen, den sie alle angucken, an dem sie sich alle aufrichten. Und dann Eugenio Suarez, der Held von Miami, der spätere, der Finalentscheider, seit Jahren einer der produktivsten Slugger, Hitter Venezuelas in der MLB, wurde 2026 dann eben zur Legende in diesem Finale, war aber vorher schon auch einer, der in der MLB im All-Star-Team stand, hat in seiner Karriere schon über 300 Homeruns in der MLB erzielt, ist also auch einer von denen, wo man sagt, alleine dafür lohnt es sich wahrscheinlich, ins Stadion zu gehen, um den mal spielen zu sehen. Und da hast du die Chance, in zwei Mannschaften das Beste vom Besten gegeneinander spielen zu sehen.
Also Leckerbissen für Baseballfans, sagst du, ne?
Absolut.
Und dann ist ja auch so ein Spiel von der Dramaturgie im Baseball ja auch so aufgebaut, dass du natürlich am Ende nach 9 Innings einen Sieger brauchst und ehrlicherweise diese Phase ja auch die ist, die am Ende erst wirklich interessant ist. Denn vorher kann sich noch viel verschieben. Hier war es halt auch, ne? Venezuela führte, dann Bryce Harper glich aus. Der hat so einen 2-Run-Homer im 8. Inning gemacht. Also das Stadion war die ganze Zeit aufgestellt auf einen Sieg Venezuelas. Und dann schaffen die Amerikaner erst an der Stelle doch nochmal hier so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und diese Siegestory von Venezuela bringt das Ding nach Hause, nochmal ein kleines bisschen abkühlen zu lassen. Und dann kommen aber genau diese Momente, die auch, glaube ich, der Grund sind, warum du, Hubertus, irgendwann zu mir gesagt hast, mal The Grudge machen und wir hier diese Formate machen. Weil dann Eugenio Suarez kommt. Name, hast du ihn vorher schon mal gehört?
Nee, überhaupt nicht.
Nee, ich auch nicht. Also und da sind wir wieder, obwohl ich Baseball gucke und oder ab und zu gucke und den Sport aber liebe. Aber er ist the man of the night. Auch er haut einen Double-Home-Run raus. Nee, ein Double, das war ein Home-Run. Ne? Er hat ihn ins Feld gehabt.
Er hat ihn ins Feld gekloppt und sie haben einen nach Hause gebracht. Sie brauchten ja nur einen.
Und sie haben einen nach Hause gebracht. Auch da sind wir wieder in der Taktik. Kein Home-Run, sondern haut ihn ins Feld. Er kommt auf. Das heißt, die müssen alle rennen. Dann bewegt sich auf einmal das ganze Feld. Und er rennt und er rennt und er schafft seine First Base. Und von hinten kommt der andere über die Homeplate, rennt rein.
Genau,
der Extrapunkt, Venezuela ist Weltmeister und das ist der Moment, in dem wir beide uns gedacht haben, okay, da hätten wir vielleicht auch 3 Euro mehr ausgegeben, um im unteren Rang zu sehen, um mitzuerleben, wie diese komplette Traube aus Spielern, Staff und Betreuern auf den Platz stürmen und durchdrehen. Ehrlicherweise wahrscheinlich hätten wir das auch vom Oberrang genießen können. Auf deinen Yankees blitzen, ich glaube, wir wären emotional genauso dabei gewesen.
Ich glaube, in einem vollgepackten Stadion in Miami, in dem mehrheitlich südamerikanische Fans sitzen, ich glaube, würdest du dein Leben nicht vergessen, wenn du da live dabei bist.
Ja, 150%ig. Und genauso muss es auch gewesen sein. Und das ist natürlich auch dann wieder dieses Mehr an, es ist einfach nur ein Sieg. Es ist nicht Saisonspiel 126 Braves gegen, weiß ich nicht, und du gewinnst das Ding und herzlichen Glückwunsch und ein paar Leute klatschen. Hier ist Emotion. Und das sagt halt auch Acuña Jr. dann am Ende. Sein Land hat diesen Titel gebraucht. Lassen wir mal so stehen, den Satz, nachdem er vorher gesagt hat, das Ganze ist nicht politisch, wir spielen nur Baseball. Pustekuchen, du wusstest ganz genau, was du da machst, Junge. Du hast dafür gesorgt, dass irgendwie Stolz, Schmerz und Hoffnung alles zugleich wieder da ist, dass die Menschen wieder Bock haben, so etwas zu erleben. Ich liebe das. Ich liebe das. Und ich bin da sogar auch ehrlicherweise, ich versuche trotzdem die politische Neutralität ins Auge zu nehmen und merke trotzdem, wie wichtig, also ich spüre, wie wichtig das für jeden Venezuelaner gewesen ist.
Mhm.
Dass das dann auch hochstilisiert wird zum Festtag im politischen Umbruch. Klar, was das bedeutet, können wir nicht wissen. Dazu sind wir jetzt hier zu weit weg. Da werden wir dann Geschichtsbücher abwarten müssen. Aber das Spiel hat schon alles dafür, ne? Es hat schon alles mit dem vor einigen Wochen noch geschassten Präsidenten, mit dann offensichtlich einem Land in Umbruch, das auch in der Unsicherheit schwebt. Mit was bedeutet das denn, wenn Amerikaner jetzt ins Land kommen und die Ölindustrie übernehmen? Geht es uns dann allen besser? Oder wird es alles genauso schlimm wie vorher? Aber der Sport gibt uns auf einmal Identität. Weil wir haben es an der Stelle geschafft, mal den großen USA gegen Schienbein zu treten und entweder sich gegen sie aufzulehnen oder zumindest zu rütteln, ey, wir sind da, nehmt uns mal ernst. Trotzdem ist ja damit aber immer noch so die Frage, wie oft gelingt es dem Sport denn eigentlich so, so eine zerrissene Nation für ein paar Stunden wieder ganz zu machen. Und was bleibt davon über? Das Momentum hatten sie. Und ich glaube, jeder, der da war, wird daraus auch immer für sich Kraft, für sich und seine ganz private venezolanische Geschichte ziehen.
Viva Venezuela. Mit dem Satz hat die Präsidentin, die Interimspräsidentin, die von den Amerikanern geduldete, / eingesetzte Präsidentin Delcy Rodriguez, nach dem Spiel den Tag danach zum nationalen Feiertag erklärt. Also die, die in ihrer eigenen Bevölkerung, die nicht glücklich mit der Gesamtsituation war, so ein bisschen unter dem Verdacht stand, eine Marionette der Amerikaner zu sein, feiert den Sieg gegen die Amerikaner mit der Einsetzung eines Nationalfeiertags. Da siehst du, wie sehr das ein Land, eine zerrissene Nation, zumindest für ein paar Stunden ganz machen kann. Die venezolanischen Spieler haben ja auch in ihren Statements deutlich erkennen lassen, dass das Ganze eben, wie gesagt, mehr war als nur ein Spiel. Der Team-Captain Salvador Perez: Wenn du für dein Land kämpfst, geht das über alles hinaus. Mein Land war hier mit uns in unseren Herzen. Gleichzeitig siehst du bei der Siegerehrung, wie die amerikanischen Spieler sich direkt nach der Siegerehrung die Silbermedaille vom Hals reißen. Die sind noch nicht mal bis ins Duckout gekommen, also bis in den Abgang aus dem Stadion, sondern haben vorher schon die Medaillen weggeworfen und sind sowohl an dem Abend als auch in den Tagen danach komplett stumm geblieben. Es gab eben keinen Empfang beim Präsidenten, es gab nichts und es gab auch keine Interviews, und die, die es gab, wurde zu diesem Thema keine Stellung genommen. Bleibt rein sportlich eine Frage: Wieso haben die USA am Ende eigentlich trotz ihres Superstar-Teams aus deiner Sicht verloren?
Weil sie ein Superstar-Team waren. Ich glaube, und das ist dann für The Grudge eine wichtige Erkenntnis, die für euch, wenn ihr schon mal zugehört habt, nicht neu ist, aber sie sich immer wieder bestätigt. Miracle on Ice ist genau das gleiche umgekehrt.
Ryder Cup haben wir genau Ryder die Cup Geschichte gehabt.
Ist genau das gleiche umgekehrt. Am Ende des Tages geht es darum, ein Team zu sein. Und wir sprechen von dem Individualsport am Anfang. Wir sprechen davon, dass es ein One-on-One ist und dass diese einzelnen Situationen einzelnen Menschen entscheiden können. Und trotzdem siehst du es natürlich dem Sport an. Und das ist der Hook.
Absolut.
Wenn ein Team auf dem Platz steht, das sich gemeinsam pusht, gemeinsam durchgeht, gemeinsam auch als Einheit auftritt, dann gewinnst du so ein Spiel.
Ja.
Denn sie waren das bessere Team und nicht die Amerikaner, die schlechteren Einzelspieler.
Das ist übrigens ganz interessant. Ich habe mir Szenen von dem Spiel jetzt im Nachhinein nochmal angeguckt. Was dabei auffällt, ist eine psychologische Kleinigkeit. Wenn den Amerikanern irgendwas gelungen ist, dann haben die auch entsprechend so vermeintlich im Team gejubelt. Wenn aber was schiefgegangen ist, hast du nirgendwo gesehen, dass man demjenigen, dem jetzt gerade was daneben gegangen ist, dass man den irgendwie aufgemuntert hat. Und genau das ist bei den Venezolanern passiert. Da saß
der Unterschied.
Die haben sich gegenseitig auch dann motiviert, wenn es mal nicht so gut lief.
Das ist der Unterschied. Du sagst es vollkommen richtig. Das ist dieser eine entscheidende Unterschied. Und den kriegst du dann in Statistik. Ob es dann daran liegt, weiß ich nicht, ne? Aber ich meine, die USA geben hier nur 3 Hits aus der ganzen Sache raus, um mal kurz ein bisschen Statistik rauszuholen. Mehr aber auch nicht. So. Pitching war offensichtlich, da gibt's also Situationen, wo Schwächen einfach aufgezeigt wurden. Die entstehen ja nur, weil du mental da bist. Und wenn du andersrum dem Pitcher in den Kopf kommst, kannst du das wieder ausnutzen, um daraus Erfolge zu feiern. Das Stadion wird eine Rolle gespielt haben, die damit dann auch eine Motivation aufgebaut haben. Teamchemie, taktisch, da können wir gar nicht so viel zu sagen. So, das wissen wir nicht. Die Nuancen, die du beobachtet hast, kann ich 100% nachvollziehen. Und da bin ich mir ehrlicherweise auch ziemlich sicher, dass da die USA gar keine Chance hatten.
Hm.
Wenn sportlich Venezuela ein Team aufstellen konnte, das den USA ebenbürtig ist, dann ist einfach dieses, ey Gegner, du gehst in mein Land und du machst da Unruhe, genug Basis, um diese 10% mehr mit auf die Platte zu bringen, um das Ding zu gewinnen. Und wenn am Ende dann auch noch Kleinigkeiten wie gute Entscheidung der Coaches oder vielleicht auch eine Referee-Entscheidung dazu sorgt, dass du vielleicht den einen oder anderen Schritt mehr machst oder dass du den Punkt gewinnst oder hier einen Vorteil hast oder die Base behältst und sowas alles, dann gewinnst du so ein Spiel und dann gewinnst du es als Einheit. Und man muss den Amerikanern wahrscheinlich, also es sieht natürlich von außen schon so aus, wie da gewinnt eine Einheit in Venezuela gegen eine Ansammlung von Stars in den USA. Und deine kleinen Beobachtungen werden sicher noch dazu führen, weil das einfach Superstars waren. Ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass die einfach auch mit der Situation, in der sie gesteckt haben, vielleicht schlichtweg ein bisschen überfordert waren. Das ist in der großen, weiten Welt vielleicht gar nicht so wahrzunehmen, aber in dieser kleinen Welt sind sie mittendrin in einem Wirbelsturm, wo sie ja fast gar keine Chance haben, wie wir es beschrieben haben, zu gewinnen. Und daran sind sie wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen gescheitert.
Lieber, das war ein großartiges Schlusswort eigentlich für unsere heutige Folge. Für mich bleibt, dass du mir extrem Appetit gemacht hast, demnächst mit dir im Unterrang ein Spiel zu sehen. Und ich freue mich vor allem darauf, dass dann in der deutschen Liga zu machen, um zu sehen, wie das denn hier so alles funktioniert. Also das,
das machen das.
Wir mal auf jeden Fall auf unser Programm.
Ja, ich glaube, nach der Aufnahme sage ich dir gleich den Termin, wann du in Hamburg sein musst, dann gehen wir los.
Und
das habe ich in zwei Wochen oder so.
Und wir sprechen mal an alle, die uns zuhören, auch die Einladung aus. Guckt euch ein Baseballspiel an, da steckt viel mehr Emotion drin, als ihr denkt. Und wenn ihr vorher Motivation braucht, hört euch einfach die Folge hier nochmal an. Baseball ist eine Menge Emotionen und Tradition und Spannung, neben der Tatsache, dass es einfach toller Sport ist. Insofern.
Aber man muss mal sagen, wir haben hier ja den nächsten Sport gemacht, so, und alle, die wir bisher hatten, da findet The Grudge auf dem Feld statt, aufgrund der politischen Umgebung drumherum. Wir sind hier aber ja eigentlich angetreten, damit es auch mal irgendwo drumherum noch mehr knallt. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dafür müssen wir die große politische Bühne verlassen, obwohl sie wahrscheinlich trotzdem auch eine Rolle spielen wird, wenn man ehrlich ist, aber eigentlich vielleicht auch trotzdem auch einfach auf die Straßen der Stadt zu bringen ist.
Also, wir werden zumindest in unserer nächsten Episode von der ganz großen Weltpolitik auf eisenharte Regionalpolitik kommen. Aber es wird nicht weniger gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch relevant werden. Es ist die versprochene, aus unserer Sicht vielleicht härteste Rivalität im deutschen Fußball, die findet in Leipzig statt, wird das Thema sein für unsere nächste Episode. Das wird in 3-4 Wochen sind wir soweit, dann geht die raus. Die ist weniger erstklassig, sie ist politisch, sie ist deutlich hart an der Grenze und in diesem Falle auch zum Teil deutlich drüber raus. Insofern, ich glaube, ihr könnt euch freuen auf die nächste Moderation von The Grudge.
Und den Hot Take mit dem härtesten Derby in Deutschland, den lassen wir bis dahin stehen, challenged ist, aber Hubertus ist der festen Überzeugung und wir werden in der nächsten Folge erklären, warum. Bis dahin, macht's gut. Das war The Grudge. Danke, Hubertus.
Alles klar. Wir sehen uns. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Not.